Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparheldinnen-Podcast. Heute habe ich Claudia vom Female Finance Forum zu Besuch. Claudia lädt Frauen dazu ein, über Geld zu reden, sich über Finanzen auszutauschen und von und miteinander zu lernen. Schön, dass du heute da bist, liebe Claudia.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich, heute mit dir über deine Erfahrungen in puncto Geld und Finanzen zu sprechen und würde sagen, wir starten direkt los. Erzähl doch mal einfach ein bisschen was zu dir selbst. Wie alt bist du? Woher kommst du? Verliebt, verlobt, verheiratet?
Gerne. Also ich bin 33, komme ursprünglich aus dem schönen Sauerland, also Nordrhein-Westfalen, habe da aber nicht mehr gelebt, seit ich das Abitur gemacht habe. Habe dann Volkswirtschaftslehre und Public Policy studiert, also Staatswissenschaften im Prinzip. Und bin jetzt auch schon wieder seit 2014, also seit 6 Jahren in Frankfurt. Nach Frankfurt bin ich gekommen, um für die Bundesbank zu arbeiten. Das war mein erster richtiger Job im Finanzsektor und habe mich dann Ende 2017 selbstständig gemacht mit dem Female Finance Forum. Neben der Arbeit im Female Finance Forum arbeite ich noch bei einer Vermögensverwaltung von einer Familie, also so ein sogenanntes Single Family Office, wo wir das Geld komplett nachhaltig anlegen. Das ist super spannend und eine fantastische Ergänzung zu meiner Arbeit im Female Finance Forum. Das ist sozusagen die berufliche
Seite. Cool, dazu musst du gleich mal mehr erzählen.
Total gerne, das ist super spannend. Wirklich, das ist total cool. Und privat, also ich bin 33, das habe ich ja schon gesagt, bin in einer Beziehung und weder verlobt noch verheiratet, aber verliebt. Und habe sonst zu mir zu sagen, ich wandere sehr gerne, ich mache Musik und ich backe. Und wenn ich ungefähr 60 bin, habe ich genug Geld, um nicht mehr für meinen Lebensunterhalt arbeiten zu müssen. Und dann eröffne ich ein kleines Café, in dem ich hauptsächlich Kuchen backe und Kaffee trinke. Das ist der Plan.
Das ist ja schön. Oh Mensch, ja, das ist ja schon ein toller Plan, den du da hast mit dem Café. Ja. Da finde ich mich auch wieder. Ich möchte irgendwann mal eine Weinbar eröffnen.
Ah, hervorragend. Also morgens bei mir, abends bei dir. Finde ich super.
Genau, richtig. Ich hatte auch schon öfters den Gedanken, das mit einem Café zu kombinieren. Also ich bin so ein absoluter Kaffee-Junkie. Ich war in Australien, habe ich ein Jahr gelebt und dort ist ja so die Kaffeekultur viel mit Cappuccinos, Flat Whites und allem Schnickschnack eben der Coffee-Art. Und seitdem ich da wieder zurück bin, habe ich mittlerweile hier auch selbst so eine Barista-Maschine zu Hause stehen. Ach, cool. Und das ist mein bin nächster eine große Kaffeeliebhaberin.
Lecker, ja.
Einfach. Ja, schön. Ja, du bist ja ganz klassisch trocken mit dem Studium dann VWL quasi gestartet.
Super spannend.
Also ja, also genau, ich wollte es nämlich sagen, also ich wollte es nur mal, ich habe es jetzt provokativ quasi so ein bisschen, weil viele das ja immer sagen, es ist so trocken. Was hat dich bewogen, diesen Studiengang auszuwählen?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, falsche Vorstellungen. Und zwar, wirklich in meinem Leben. Es gibt dieses Zitat von Steve Jobs, der gesagt hat, you can only connect the dots looking backwards. Also nur rückwärts blickend ergibt alles irgendwie einen Sinn. Und so war das bei mir. Das heißt, ich habe mir gedacht, okay, ich will irgendwie was Gutes tun in dieser Welt. Das heißt, irgendwie als Kind wollte ich Ärztin werden und dann wollte ich Lehrerin werden. Also irgendwas, wo man einen gesellschaftlichen Mehrwert leistet. Und dann wollte ich irgendwann UNO-Generalsekretärin werden und habe irgendwie so überlegt, okay, was ist da?
UNO-Generalsekretärin, das ist ja interessant, so von der Jobvorstellung. Wie bist du da drauf gekommen?
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das war auch so noch die Zeit, wo ich gesagt habe, ich möchte in irgendeine NGO, also Nichtregierungsorganisation, wie zum Beispiel die UNO, findet den Fehler. Also die UNO ist wirklich, die ist vieles, aber ganz sicher keine Nichtregierungsorganisation. Also irgendwie wollte ich halt was Gutes machen. Und das war dann auch, also so eine Option war, oder ich wollte primär in die Entwicklungszusammenarbeit. Und dann habe ich halt, ich wollte immer irgendwie nach oben und auch so ein bisschen was Öffentlichkeitswirksames. Und das war dann halt für mich der UNO-Generalsekretär. Und mir da auch gedacht, okay, und dann werde ich halt, vielleicht gibt es bis dahin dann mal eine Frau, die das war, und wenn nicht, werde ich das halt. Und das war auch relativ lang mein Ziel. Das war so von 15 bis 21 oder 22 war das mein Ziel.
Und dann habe ich gesagt, dass du da so eine genaue Vorstellung hattest. Ja, finde ich ja cool. Viele wissen ja immer so gar nicht zu Schulzeiten oder auch nach dem Abi, sind da ja echt am Struggeln, irgendwie so, ja, zu wissen, in welche Richtung sie jetzt gehen wollen und welchen Job sie machen wollen.
Also ich hatte immer wirklich sehr konkrete Vorstellungen. Die haben sich dann durchaus geändert. Aber mir war auch, also auch das mit der Ärztin zum Beispiel, das hatte ich von, weiß ich nicht, wahrscheinlich seit ich 8 war oder sowas, bis ich ungefähr 15 war, war für mich auch völlig klar, ich wohne hier in meinem kleinen Dorf im Sauerland. Meine Eltern waren Ärzte, deswegen war das da irgendwie naheliegend. Zum Studium gehe ich auf jeden Fall irgendwohin raus. Da habe ich keine, ja, also da, ich meine, da, bei uns gab es natürlich auch keine Uni, wo man Medizin studieren konnte. Aber das stand für mich auch völlig außer Frage, dass ich bitte raus möchte. Aber dann komme ich wieder zurück, kann die Praxis meiner Eltern übernehmen, und außerdem, der Vorteil ist ja, dass Arztpraxen mittwochs nachmittags geschlossen sind, und ich hatte mittwochs abends immer Orchesterprobe. Das heißt, das passte
ja perfekt.
Also wirklich glasklare Vorstellungen. Und dann bin ich ins Ausland gegangen zum Schüleraustausch in der 11. Klasse und habe gedacht, oh, also irgendwas Internationales und was mit Menschen. Das war dann so die Vorstellung. Und dann eben Entwicklungszusammenarbeit, und da habe ich dann gedacht, okay, irgendwas, ich kann ganz gut mit Zahlen und ich möchte was Internationales machen, da bietet sich BWL an. Eigentlich wollte ich internationale BWL studieren. Und dann bin ich nach Maastricht gegangen, habe dort meinen Bachelor gemacht, und im ersten Semester in Maastricht sind alle Wirtschaftswissenschaften in einem Studiengang. Und nach dem ersten Jahr entscheidet man sich dann, möchte man BWL machen oder möchte man VWL machen. Und dann habe ich gemerkt, okay, die VWL-Kurse sind halt so viel spannender. Dieses ganze Marketing und Management und vor allem Buchhaltung und so, das fand ich ganz furchtbar. Es war mir irgendwie entweder zu unnötig, was sollen denn diese ganzen Regeln bei der Buchhaltung, oder zu schwammig. Management von Organisationen, damit konnte ich halt überhaupt nichts anfangen. Wohingegen Mikroökonomie, Makroökonomie, vor allem Makroökonomie, das fand ich halt super faszinierend. Und dann habe ich beschlossen, okay, cool. Es war halt mal wieder so ein Zufall, wo ich einfach nur Glück hatte, dass ich da gerade in Maastricht war und eben sozusagen ein Jahr lang noch die Möglichkeit hatte, mir das anzuschauen, bevor ich mich final festlegen musste. Und habe eben dann gemerkt, cool, VWL ist halt so viel spannender. Und das habe ich auch keine Sekunde bereut. Das war super.
Genau. Und dann bist du bei der Bundesbank gelandet.
Genau, und zwar kam das dadurch, dass ich dann im Master mein Pflichtpraktikum bei der KfW Entwicklungsbank gemacht habe, was auch ein super spannendes Praktikum war. Aber da habe ich gemerkt, okay, Entwicklungszusammenarbeit, da sind auch viele politische Argumente und nicht nur die Frage, was bringt eben den Menschen vor Ort am meisten, sondern auch die Frage, was kann ich den Menschen zu Hause am besten verkaufen. Ich muss es ja auch irgendwie politisch argumentieren und so weiter. Und da habe ich gemerkt, dass das im Zweifelsfall mich sehr schnell desillusionieren würde, wenn dann eben nicht mehr die Frage ist, wie können wir eben den Menschen vor Ort am besten helfen, sondern ja. Und dann habe ich beschlossen, nee, das ist für mich einfach nicht das Richtige, und hatte zum Glück dann einen Kurs in meinem Master in Public Policy. Da ging es irgendwie um so Economic Governance, also ökonomische Politik, aber eben auch so auf internationaler Ebene und so weiter. Und ganz stark auf den Finanzsektor ausgerichtet. Das heißt auch, was ist da eigentlich die Rolle von Zentralbanken? Wie funktioniert der Finanzsektor eigentlich auch im Gegensatz oder im Zusammenhang mit der Realwirtschaft und so weiter? Dann habe ich gedacht, aha, money makes the world go round, Geld ist Macht. Also will ich dafür sorgen, dass das Geldsystem, das Finanzsystem fair ist, gerecht ist, dass alle sich an die Regeln halten, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben und so weiter. Also immer noch mit diesem Gedanken, ne, ich möchte die Welt irgendwie ein Stückchen besser machen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, wie kann ich das tun? Und so bin ich dann zur Bundesbank gegangen. Genau, oder das war der Grund, weshalb ich zur Bundesbank gegangen bin. Und hatte auch da wieder riesiges Glück, weil im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft, die wir 2017 hatten, also den Vorsitz der Gruppe der größten 20 Industrie- und Schwellenländer, die G20, da gab es Ende, also im September 2017 war der Gipfel in Hamburg, wo es nicht so schöne Bilder gab, wo Hamburg gebrannt hat. Ich war nicht dabei, möchte ich kurz sagen, auf keiner Seite. Ja. Ich war nicht in Hamburg.
Ja, gut.
Aber in dem Vorfeld wurden eben einige neue Stellen auch einfach dann geschaffen. Also ich habe das Trainee-Programm gemacht erst bei der Bundesbank und hatte dann die Gelegenheit, in eine Gruppe zu kommen, die sich mit G20-Themen beschäftigt. Und ich habe das Thema Green Finance bekommen, also nachhaltige Geldanlage im Rahmen eben der G20. Und das fand ich super spannend. Es war für mich die perfekte Mischung irgendwie aus eben dem volkswirtschaftlichen Aspekt, dem Finanzaspekt und dem politischen Aspekt und eben dem die Welt zu einem besseren Ort machen. Und genau, da war ich also dann 3,5 Jahre lang auf der Stelle konkret.
Ja, ich weiß gar nicht. Ja, klingt spannend, wie du da so hinbekommen bist und auch richtig schön so deine Mission, dass du eben sagst, als Volkswirtschaftler eben ja einen gesellschaftlichen Mehrwert irgendwo mit der Arbeit, die man eben macht, auch transportieren zu können. Und du sagtest ja gerade so Buchhaltung, BWL hat dir da nicht so gefallen. Du hattest ja aber durch das VWL-Studium dann ja auch einfach die Nähe zum Thema Finanzen. Wie hast du den Bogen dann so zu deinen Finanzen beschäftigt? Weil das ist ja so am Anfang auf jeden Fall erstmal ja Kassensturz, Buchhaltung, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, auch als Selbstständige beschäftigt dich das ja.
Auf jeden
Fall. Wie bist du dazu gekommen? Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich beschäftige mich jetzt auch mit meinen Finanzen und vielleicht auch mit dem unliebsamen Thema Buchhaltung?
Das Schöne ist ja, dass man
Haushaltsplanung, vielleicht genau, auch im privaten Bereich, Buchhaltung für die Selbstständigen, Haushaltsplanung für die Privatpersonen.
Ja, genau. Was ich irgendwie immer schon ganz gut konnte, war sparen. Ich keine Ahnung warum, aber ich habe immer gerne gespart. Ich fand es immer schön, Geld auf meinem Konto zu haben oder Geld in meiner Spardose schon als Kind. Also wenn es Kirmesgeld gab, dann konnte man sich darauf verlassen, dass ich auch am letzten Tag der Kirmes immer noch Geld übrig hatte, weil ich das Gefühl mochte, dann auch wirklich die freie Auswahl zu haben. Also wo andere Leute vielleicht alles am ersten Tag raushauen würden oder sich alles schön gleichmäßig auf die 4 Tage Kirmes verteilen würden, habe ich halt immer an den ersten 3 Tagen vielleicht so ein kleines Eis gekauft und den Rest gespart, um am letzten Tag
hast
dann...
Hast du da immer bekommen von deinen Eltern?
Ehrlich gesagt nicht viel. Also ich würde jetzt sagen... Also keine Ahnung. Ich weiß, dass ich so in der Klasse haben wir irgendwann mal ein bisschen verglichen, so ein bisschen drüber geredet, wer wie viel Taschengeld bekommt oder so. Freiwillig natürlich, aber und da habe ich gemerkt, dass wir immer eher wenig bekommen haben. Und Kirmesgeld, keine Ahnung, lass es 15 Mark für 4 Tage gewesen sein. Wahrscheinlich mit weniger als mit 15 habe ich mit Sicherheit kein Kirmesgeld mehr gekriegt. Also, ja. Keine Ahnung, wir waren 3 Kinder.
Und nee, aber da musstest du ja dann schon gut haushalten, damit du tatsächlich das Geld gut aufteilst oder aber am Ende noch ein bisschen was hast, um am Ende den großen Spaß zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann dir nicht sagen, woher das kam. Also das war auch nicht bei meinen Geschwistern, also das war bei uns unterschiedlich.
Auch spannend, dass deine Geschwister das anders gehandhabt haben.
Es ist nicht so, dass ich sagen würde, ja, bei uns wurde immer viel über Geld geredet. Im Gegenteil, bei uns wurde gar nicht über Geld geredet. Also der Klassiker eigentlich. Es war immer genug da. Also das war nie eine Sorge, aber geredet darüber wurde nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was meine Eltern zum Beispiel jemals verdient haben oder sowas. Also weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt, wo ich mich um ihre Finanzen kümmern darf. Habe ich deutlich mehr Einblick, aber als Kind, also das war bei uns kein Thema, der Klassiker. Und dann habe Ich habe immer nebenher gearbeitet, also als Schülerin irgendwie klassisch mit ja, so ein bisschen Babysitten, aber ehrlich gesagt hat mir das nicht so gelegen. Dann lieber Nachhilfe gegeben und dann auch Flötenunterricht gegeben und dann später im Studium auch irgendwie nebenher, sei es für die Uni, sei es für irgendwelche anderen Unternehmen, einfach als Wissenschaftler, also Kiwi oder sonstiges. Und also von daher hatte ich dann immer irgendwie Geld, aber ich habe das auch immer bewusst für irgendwas gespart, also um dann im Auslandssemester auch nochmal eine Reise machen zu können und halt nicht nur hin und zurück und vor Ort sein. Oder um.
Das finde ich gerade ein wichtiger Punkt, dass du sagst, du hast das auch bewusst gespart. Also das heißt, du hast dir ein Sparziel gesetzt, ja. Also einen Wunsch, den du hattest, irgendwas, was du gerne erreichen wolltest, wie ein Auslandsjahr oder ähnliche Sachen. Ne?
Ja, und das finde ich wahnsinnig wichtig und das ist auch eine Sache, die ich in meinen Workshops und so weiter immer wieder mitgebe. Irgendetwas, worauf ihr euch freut, dass es auch Spaß macht. Denn natürlich, also ich meine, einerseits gibt es mir ein gutes Gefühl, einfach zu wissen, cool, selbst wenn zum Beispiel Corona kommt und ich weniger Einnahmen habe oder sowas, weiß ich, dass ich das eine gewisse Zeit überleben kann, ohne dass es eng wird. Also einfach dieses Ruhekissen, das einen der Notgroschen bringt. Aber auch gleichzeitig Sparziele, auf die man sich eben freut, wie gesagt, die irgendwie emotional sind, dass man sagt, oh, und wenn ich das erreicht habe, dann kann ich mir was weiß ich was. Die Reise.
Was war dein erstes größeres Sparziel, das du hattest?
Eine Flöte, tatsächlich. Also ich habe sehr lange, das war damals sogar noch Blockflöte, also ich habe dann später auf Querflöte gewechselt, relativ klassisch, ne? Ich wollte irgendwie mit, was weiß ich was, 5, 6 gerne ein Musikinstrument lernen und ich wollte gerne Blockflöte lernen. Das typische, gruselige Blockflötenkind, was viele Eltern irgendwie ertragen müssen. Und das habe ich aber richtig lange gemacht. Ich habe Blockflöte gespielt, bis ich zum Schüleraustausch gegangen bin, also bis ich 15 war. Und dann irgendwann eben auch nicht mehr nur die normale C-Flöte, mit der man so anfängt, sondern halt wirklich, ich hatte letztendlich Piccolo, Sopran, Alt- und Tenorflöte zu Hause. Und irgendwann haben meine Eltern so ein bisschen gestreikt und haben gesagt, okay, also ja, wir schenken dir gerne zu Weihnachten wieder mal eine Flöte. Du hast jetzt die Wahl, wir zahlen irgendwie so und so viel, dafür kriegst du die normale Standard-Schülerflöte. Oder wenn du halt die bessere Flöte möchtest, dann musst du bitte was mit dazugeben. Und dann habe ich gesagt, alles klar, habe ich die Probe spielen dürfen beim Musikantenbauer, also Instrumentenbauer, nicht Musikantenbauer. Habe ich die Probe gespielt, habe gesagt, okay, ich will definitiv die bessere Flöte. Habe darauf gespart. Da war, muss ich wahrscheinlich so, ich schätze cool. mal, dass ich da 10 war oder so.
Da, ja. Also echt richtig früh angefangen, ja, cool, super. Und wie bist du da beim Sparen vorgegangen oder wie gehst du auch heute vor? Hast du da ein spezielles System, damit sich dein Geld vermehrt?
Also was ich auf jeden Fall immer mache ist, oder was ich automatisch mache, ist monatlich meine Sparrate automatisch auf ein separates Konto zu überweisen. Das heißt, an einem Tag kommt mein Gehalt rein und irgendwie 2 Tage später geht der Dauerauftrag automatisch auf das andere Konto rüber. Das ist aber das, was sozusagen mein Notgroschen ist, beziehungsweise da der jetzt aufgefüllt ist, eben die meine Investitionen in einen ETF, also in einen Aktienfonds, für in 30 Jahren, wenn ich dann meinen Kaffee aufmache. Und darüber hinaus ist dann, wenn es sozusagen so Sachen sind wie zum Beispiel jetzt der Urlaub. Ich war gerade im Urlaub und dann habe ich gesagt, okay, das kostet irgendwie ein bisschen was, 10 Tage Mecklenburgische Seenplatte. Das kann ich nicht einfach so aus dem Laufenden eines Monats bezahlen. Das heißt aber, wenn ich das über ein paar Monate strecke, dann funktioniert es problemlos. Da kam Corona dann auch ganz recht, weil meine Ausgaben definitiv sich reduziert haben. Dadurch konnte ich dann mehr sparen und habe mir auf meinem Konto, ich kann so Pockets anlegen. Das heißt, sozusagen Unterkonten, die also sind ganz normal Teil meines Kontos, aber halt einfach in der App sind sie dann separat geteilt. Und da kann ich dann ein Sparziel anlegen und auch sagen, ob ich monatlich sparen will oder ob ich eben einfach das dahin buchen möchte. Und das, also ich braucht es immer, dass mein Spargeld, ich nenne es mal Spargeld, weg ist von meinem Ausgebegeld. Weil das, was auf dem Ausgebekonto liegt, das ist am Ende des Monats leer. Da kann ich mich ziemlich drauf verlassen und das ist völlig egal, wenn ich da irgendwie, also das war auch schon zu Studienzeiten so. Ich war immer am Ende des Monats bei Null. Und wenn zwischendurch irgendwie ich bei Oma zu Besuch war und die mir 20 Euro in die Hand gedrückt hat, dann war ich trotzdem am Ende des Monats bei Null. Und das also, obwohl ich problemlos die 20 Euro hätte sparen können und ich habe sie auch nicht bewusst ausgegeben, ja, irgendwie eine Flasche, drei Flaschen Sekt gekauft oder fünf und die auf Oma, zu Omas Gunsten geleert, sondern das, der Schein wanderte in mein Portemonnaie. Und dann war er plötzlich weg. Und damit das nicht passiert, sondern man eben entweder das Geld spart oder es ganz bewusst genießt, mache ich das halt, also packe ich sowas inzwischen sofort in eine Spardose oder eben in diese Pocket in meinem Konto. Ja, damit es weg ist. Also ich habe auch einen eigenen Pocket, also so ein Konto, das einfach Spaß heißt, wo ich dann weiß, okay, cool, da geht es zum Beispiel nicht so regelmäßig rein, sondern eher ein bisschen, wenn halt zusätzliche Einnahmen kommen oder wenn einfach Corona-bedingt am Ende des Monats doch noch was übrig ist, dann geht das in das Spaßkonto und da überlege ich mir dann, okay, worauf habe ich denn Lust? Mach das.
Ja, finde ich ganz wichtige Punkte, die du gerade angesprochen hast. Also einmal dieser Punkt Konsumkonto und Sparkonten. Mehrere gegebenenfalls eben auch für verschiedene Ziele, wie eben Spaß, wie Urlaub oder ja der Notgroschen so typischerweise. Mhm. Das sage ich auch immer, dass es total wichtig ist, aus meiner Sicht das zu trennen. Und für dich scheint das ja auch gut zu funktionieren, das so zu machen. Und ich hatte jetzt auch so rausgehört, dass du auch eben ja Sparziele hast für verschiedene Laufzeiten. Also kurzfristig eben sparst für einen Urlaub, aber eben auch längerfristig für dein Café dann eben, wenn du mit 60 dann nicht mehr in deiner heutigen Position arbeiten möchtest. Genau, und das ist auch immer so ein Punkt, dass man da halt eben ja einfach kurzfristig, mittelfristig, langfristig auch verschiedene Sparziele haben kann, einfach weil man ja auch verschiedene Lebensphasen ja auch durchmacht. Ne? Und das ist ja auch völlig legitim, dass man entsprechend dann dafür auch individuelle Ziele festlegt.
Genau, die Ziele festlegt und man hat ja dann auch unterschiedliche Möglichkeiten, was man macht mit dem Geld. Also wenn ich jetzt weiß, okay, der nächste Urlaub steht irgendwann nächstes Jahr an oder vielleicht im Winter oder was auch immer, dann sollte ich dieses Geld ganz sicher nicht am Aktienmarkt investieren. Wer weiß denn, ob nochmal der nächste Corona-Crash kommt oder was auch immer. Wohingegen das Geld, das ich erst in 30 Jahren für meinen Kaffee brauche, oder in 27, wenn wir ehrlich sind, dann sollte ich dieses Geld ganz sicher nicht auf meinem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen lassen, sondern irgendwie investieren, damit es sich eben vermehrt.
Und das muss ich auch. Ja, leider haben wir seit mehreren Jahren so, dass wir keine Zinsen haben und Corona. Genau. Ich hatte ja kurzzeitig die Hoffnung, weil in den USA so langsam wieder sich was tat in Richtung nach oben, wenn auch nur ganz langsam, aber jetzt mit Corona werden wir auch in den nächsten 10 Jahre plus keine Zinsen erleben. Deswegen, genau, auf dem Girokonto ist es einfach wirklich nicht gut aufgehoben, das Geld, wenn es für langfristige Ziele bestimmt ist.
Genau, genau. Und das muss man lernen, so ein bisschen, ne? Welche Optionen habe ich denn eigentlich? Aber es ist ja wirklich nicht schwierig, wenn man es einmal verstanden hat. Und das ist eben genau das. Finanzplanung ist immer auch Lebensplanung. Was habe ich denn eigentlich vor? Und ja, dann damit umgehen.
Ja, richtig, auf jeden Fall. Wie bist du da vorgegangen? Also wie hast du für dich rausgefunden, dass so ein ETF-Sparplan für dich die richtige Anlage ist für die längerfristigen Ziele?
Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren hier in Frankfurt mal nach Immobilien geschaut, weil ich eigentlich die Vorstellung, eine Immobilie zu besitzen und zu vermieten, total spannend finde. Ja, das ist sowas, so da, also ich meine, das ist natürlich auch hochromantisiert, aber so die Vorstellung, da so eine Wohnung zu haben und dann dafür zu sorgen, dass die schön ist und dass die heile ist und so weiter, das fand ich irgendwie total cool. Und so irgendwie der Kredit, der dann durch die Miete abbezahlt wird, idealerweise und so. Und dann habe ich ehrlich gesagt...
Charmantes Modell, ja.
Genau. hat natürlich auch viele potenzielle Stolpersteine. Also mit, weiß ich nicht, wenn die Mieter zum Beispiel Corona-bedingt nicht zahlen können. Oder wenn wirklich das Dach kaputt geht oder Wasserrohrbruch oder sowas. Das sind ja alle Sachen, die einen als Vermieter nerven, aber nicht finanziell irgendwie. Also Corona ist was anderes, aber ne, so der Wasserrohrbruch, der nervt mich, ja, aber den muss ich nicht bezahlen. Als Vermieterin muss ich den bezahlen. Aber vor allem habe ich dann gemerkt, gerade hier in Frankfurt als Einzelperson angestellt irgendwo, habe ich halt keine Chance, eine Wohnung zu kaufen. Also das war einfach in meinen finanziellen Möglichkeiten nicht drin. Und dann habe ich eben geschaut, okay, was sind denn andere Optionen? Und für mich ist ein ETF die perfekte Kombination aus arbeitsarm, ertragreich und risikoakzeptabel. Und das ist halt einfach, also ich meine privaten Finanzen, so ich habe eine fantastische Struktur, das läuft alles automatisch mit ne, so den verschiedenen Konten, die ich habe und die Überweisungen und die Investitionen auch in den ETF-Sparplan und so. Das läuft alles automatisch, da bin ich auch sehr, ich breche dann auch keine Regeln. Aber ich habe überhaupt keine Lust, mich täglich oder auch wöchentlich oder auch monatlich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, ich mache das einmal im Jahr, setze ich mich hin, da habe ich dann meinen Dagobert Duck-Tag, da zähle ich dann also meine Kapitale. Dagobert
Duck-Tag. Cool.
Ja, der steht auch so in meinem Kalender. Das macht total Spaß. Das heißt,
du freust dich auch schon auf den Termin mit Dagobert Duck.
Ja, wirklich. Da gibt es dann immer einen guten Kaffee oder manchmal auch einen Wein, je nachdem, wie viel Uhr es ist und wie lange das dauert. Und dann setzen also Dagobert Duck und ich uns zusammen hin und dann überlegen wir und gucken, okay, wie ist denn eigentlich die Einkommenssituation? Wie ist die Ausgabensituation? Gibt es irgendwelche Pläne, die sich geändert haben? Gibt es irgendwelche Aspekte, die sich geändert haben, weshalb deine Finanzstrategie jetzt anders sein sollte? Und dann sagen wir entweder ja oder nein und dann verändern wir was oder nicht. Und das ist natürlich, also, ja, genau.
Und ja, das machst du einmal im Jahr und dann passt du es eben an und dann hast du quasi wieder deine Ruhe und kannst zugucken, wie dein Geld eben quasi wächst durch den Sparplan.
Genau. Und ich meine, Corona, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, das hat mir keinen Spaß gemacht, da in mein Depot zu gucken. Ja, das ist natürlich, also das war ja gruselig. Ja, also, ja. Genau, es vermehrt sich ja nicht immer.
Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Was waren da so deine Emotionen, als du da dein Depot gesehen hast?
Mein erster Impuls war, oh mein Gott, verkaufen. Und zwar zum einen verkaufen, das war nicht so stark. Der viel stärkere Impuls war, Sparplan pausieren. Weil momentan ist alles, was ich mir von Female Finance auszahle, wandert direkt in meinen ETF-Sparplan. Und da war natürlich das ganz, also ich habe innerhalb von 5 Tagen sind ja die Absagen reingeprasselt ohne Ende. Also ich meine, mein Geschäftsmodell basiert auf Workshops, Veranstaltungen, ja. Vorträge vor großen Gruppen. Ist halt alles abgesagt worden. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, mein Einkommen wird sich verringern in diesem Jahr. Dann muss ich jetzt hier erstmal alles stoppen. Und und dann habe ich gedacht, okay, was würde Dagobert Duck jetzt sagen? Der würde sagen, ey, ist doch total cool, so einen Börsencrash, das heißt, dein nächster ETF-Sparplan, da kannst du halt richtig zuschlagen. Ja, ein Börsencrash ist ein Sommerschlussverkauf. Da sind die Kurse total günstig.
Cool, das ist ein cooler Vergleich. Sommerschlussverkauf und Börsencrash.
Ja, das ist halt wirklich so. Ich meine, natürlich wäre das schöner, wenn wir nicht im Januar zu Höchstständen noch gekauft hätten. Ja, da war der Wintermantel war teuer. Aber danach haben wir echt noch schöne Sachen dann hinterhergeworfen bekommen. Und das läuft automatisch. Und aber das war total spannend, da wirklich jetzt mal zu merken, okay, wie ist das denn mit den Emotionen? Weil so man weiß, dass Emotionen an der Börse eigentlich nichts zu suchen haben, dass die aber natürlich die Börse treiben. Aber das jetzt mal so in der Praxis zu sehen, das war ganz gut. Und ehrlich gesagt, muss ich gestehen, ich hatte zu der Zeit gerade ein neues Handy bekommen und hatte die Banking-App noch nicht aktiviert und hatte sie noch auf dem alten Handy. Und das hat dann so ein paar Tage gedauert, in denen ich einfach nicht in mein Depot kam. Und es war vielleicht auch gar nicht schlecht.
Ja, sehr gut. Und was hast du dann gemacht, als dir Dagobert Duck gesagt hat, Mensch, ist doch eigentlich total super, du kannst jetzt günstiger einkaufen an der Börse. Hast du dann deine Sparpläne so mal außer der Reihe, außerhalb deines einmal jährlichen Anpassungstermin angepasst oder einfach alles weiterlaufen lassen? Wie hast du da reagiert?
Ja, ich habe den zweimal etwas höher gesetzt und dann aber wieder alles normal weiterlaufen wie bisher.
Ja.
Das ist einfach, weil es, ja, das hat sich ja auch, die Börse hat sich ja wahnsinnig schnell wieder erholt. Und das ist eben der Vorteil von Sparplänen und das sollte man aber meiner Meinung nach auch nicht zu viel mit rumfuddeln, weil sonst versucht man genau das, was statistisch gesehen einfach nicht gut funktioniert, nämlich Market Timing, wofür man sich dann deutlich mehr damit beschäftigen müsste, sondern das Sinnvollste ist es, einfach weiterlaufen zu lassen und wenn man dann das Gefühl hat, okay, jetzt ist wirklich ein super Zeitpunkt, um nochmal zu kaufen, dann okay, das ist das eben, was ich gemacht habe, aber ich hätte nicht verkauft oder so. Das war ein sehr kurzer Schreckmoment, wo ich das gedacht habe. Was ich eigentlich gerne...
Also dieser erste Angstimpuls, der einfach so ganz natürlich in uns dann hervorkommt.
Genau, der einfach da so aufgepoppt ist. Was ich gerne noch gemacht hätte, wäre die Situation zu nutzen, um Einzelaktien noch ein paar zu kaufen. Da habe ich bislang gar keine. Und möchte das einfach mal machen. Das habe ich verpasst. Da war einfach so viel anderes in der Zeit, dass ich einfach gesagt habe, okay, jetzt nicht. Damit befasse ich mich in Ruhe und kaufe dann ein paar Aktien. Aber mir persönlich ist halt die Nachhaltigkeit auch immer wichtig. Das heißt, ich schaue eben auch nicht nur auf Risiko und Rendite, sondern Impact. Also die Nachhaltigkeit ist immer ein wichtiger Faktor auch mit dabei.
Und hast du da auch einen bestimmten ETF, der auf Nachhaltigkeit setzt?
Auf jeden Fall. Ich habe sowohl einen aktiven Fonds bei einer nachhaltigen Bank, da geht ein kleiner Betrag einmal im Quartal drauf, das ist das, was ich für meine Patenkinder mache. Und also weil ich da gesagt habe, okay, irgendwie nächste Generation, da ist mir die Nachhaltigkeit wirklich richtig wichtig. Und dann habe ich, ich kann es dir gar nicht zu 100% sagen, aber irgendwie einen Welt und einen Emerging Markets oder so, also eine relative Standardmischung, klassische Mischung. Ich glaube, ich habe ein bisschen Europa noch mit drin. Und da gibt es inzwischen gute Optionen für Nachhaltigkeit. Nicht in allen Regionen, also gerade Afrika zum Beispiel, ist da gibt es keinen nachhaltigen ETF. Und Schwellenländer insgesamt ist ein bisschen schwieriger. Aber es gibt, also man muss entweder nach SRI, Socially Responsible Investment, gucken. Und da gibt es die sogenannte SRIS-Serie von MSCI wahrscheinlich. Ja, ich glaube. Die finde ich gut. Die sind einfach, die haben den typischen Ausschluss so von Rüstung und Kohle und solchen Kinderarbeit, so die Sachen, die irgendwie, wo man sich manchmal denkt, warum bitte, also das heißt ja dann, dass in den anderen Fonds das alles drin ist.
Das ist halt, ja, da muss man eben immer aufpassen, ne? Also so der MSCI World, so ein ETF auf den MSCI World ist ja so der Standard-ETF, wenn man eben für Altersvorsorge vorsorgen will, weil er eben sehr breit diversifiziert hat, aber man hat dann auch alles drin. Und wenn man darauf eben Wert legt, dass eben bestimmte Branchen da ausgeschlossen werden, wie eben die Rüstungsindustrie, dann ist halt das Coole, dass es eben auch ein Angebot gibt an nachhaltigen Fonds mittlerweile, wo man dann so auch Themenschwerpunkte setzen kann und ja, das Ganze für sich passend machen, worauf man generell auch Wert legt einfach im Leben. Genau. Das kann man auch bei seiner Anlage berücksichtigen.
Genau. Ne? Das ist das, was ich wirklich bei der Bundesbank gelernt habe. Da war ich für genau dieses Thema zuständig. Und das hat mir auch damals den Impuls gegeben, das bei einer eigenen Geldanlage auch umsetzen zu wollen und zu sagen, ey, ich kann richtig was bewegen, wenn ich mein Geld nachhaltig anlege. Ich möchte nicht, dass eine Bank, die in Deutschland einen großen Namen hat. Zum Beispiel, also die gehört irgendwie zu den größten Kohlefinanzierern weltweit. Möchte ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist. Also ich persönlich glaube nicht, dass wir in 30 Jahren noch so viel mit auf Kohle basiert sind, wie wir das jetzt sind, oder ölabhängig. Deswegen glaube ich auch, dass es eben langfristig wirtschaftlich sinnvoll ist. Das ist aber der Blick in die Glaskugel, weiß niemand so wirklich. Ne? Vielleicht kommt irgendwas ganz anderes und oder vielleicht kommen die Aliens und wir müssen uns überhaupt keine Sorgen mehr machen.
Und übernehmen alles.
Ja. Genau. Sagen, liebe Menschen, ihr hattet eure Chance, aber ihr habt echt Scheiße gebaut.
Ja, da ist ja Corona jetzt so der Warnschuss auf jeden Fall gewesen. Das ist jetzt gerade die Chance, ein bisschen umzudenken und auch die Finanzen in die Hände zu nehmen. Also ich glaube, dass diese Zeit so nochmal auch ein guter Wachrüttelpunkt ist. Was würdest du anderen raten, die jetzt gerade am Anfang stehen?
Also wenn man ganz am Anfang steht, finde ich, als erste Schritte Haushaltsbuch führen, Budget erstellen, Notgroschen aufbauen. Und man kann in dem Zusammenhang auch einfach mal sein sogenanntes Nettovermögen anschauen. Wo stehe ich eigentlich? Ja, habe ich Schulden? Habe ich Vermögen? Habe ich null? Damit ich weiß, okay, wo, also einfach so Grundlagen.
Wie ist die Ausgangslage? Wo fange ich an?
Genau, wie ist die Ausgangslage eigentlich? Und dann finde ich wirklich, so, wie gesagt, Haushaltsbuch, Budget, Notgroschen sind wahnsinnig effektiv und der Notgroschen ist einfach immens wichtig für alles. Sei es für die nächste Gehaltsverhandlung, na, wie sehr brauche ich diesen Job oder kann ich es mir leisten, einfach mal ein bisschen zu pokern und zu sagen, hey, ich will aber 5.000 mehr und wenn ich den Job dann nicht kriege, na gut, kann ich noch ein paar Monate weitersuchen oder nochmal weiterschauen nach einem anderen Job. Also für alle sowas ist der Notgroschen ja ein fantastisches Ruhekissen einfach. Und dann
und gibt einem einfach Flexibilität auch in seinem Handeln, ne? Und Freiheit, ohne Druck schnell Entscheidungen treffen zu müssen.
Genau. Ja. Genau. Nimmt mir den Druck und gibt mir die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, ich brauche mal ein Wochenende für mich. Lieber Partner, du bist toll, aber ich muss mal für ein Wochenende irgendwo in eine kleine Wohnung auf dem Land oder sowas. Und danach geht es der Beziehung wieder besser. Oder ich habe einfach total Stress, ich gönne mir jetzt einen Tag im Spa. Oder eben, ich muss mir nicht den Kopf zerbrechen, was meine Kinder nächsten Monat mit in die Schule zu essen nehmen, weil ich weiß, ich kann ihnen das Essen kaufen oder das Eis kaufen jetzt im Sommer. Alle solche Sachen, die immensen Stress rausnehmen. Und dann eben wirklich Lebensplanung. Was sind eigentlich meine Ziele? Und was sind da die Optionen? Und sich dann einfach sukzessive einlesen. Sich vielleicht ein schönes Buch nehmen oder einen Podcast hören oder ein Video schauen. Es gibt so viele tolle Formate.
Hast du da noch einen Buchtipp? Gibt es da so ein Buch, wo du sagst, das sollte man unbedingt gelesen haben zum Thema Geld und Finanzen?
Also zum einen natürlich meins. Das ist
ja, wie lautet der Titel deines Buchs?
Finanzen, Freiheit, Vorsorge. Und dann der Untertitel ist Der Weg zur finanziellen Unabhängigkeit, nicht nur für Frauen. Das ist nämlich auch, ich meine, ich richte mich im Female Finance Forum an Frauen, aber auch Männer brauchen dieses Wissen. Ich meine, in Deutschland hat einfach niemand Ahnung von Finanzen. Es ist ein gruselig unbearbeitetes Feld. Und ich finde auch ein Schulfach Finanzen zum Beispiel wäre auch eine großartige Sache.
Ja, das stimmt.
Ja. Und dann, also.
Ja, das waren doch nochmal wertvolle Tipps. Oh, jetzt habe ich dich.
Alles gut.
Hast du noch einen Tipp parat?
Ich finde, es hilft auch, sich einfach mal so positiv zu träumen und auch gar nicht zu sagen, also ich selber rede immer total gerne nicht von Altersvorsorge, sondern von Altersvorfreude. Und zu sagen.
Schönes Wort.
Oder? Finde ich auch.
Klingt auch ganz viel besser.
Ja, danke. Und da eben wirklich dann zu schauen und zu sagen, was möchte ich mir denn irgendwann mal leisten können? Das ist eben genau dasselbe wie mit den Sparzielen. Positiv denken. Und es ist auch wirklich gar nicht so schwierig.
Ja. Ja, das war doch jetzt ein runder Abschluss. Da waren auf jeden Fall nochmal wertvolle Tipps für die Zuhörer dabei, wie sie jetzt loslegen können und das Thema anpacken können. Ich habe am Ende immer drei Fragen, die ich allen meinen Interviewgästen stellen würde und dann auch gern jetzt dir. Bist du bereit?
Sehr gerne.
Ja, Geld ist für dich was?
Geld ist für mich Energie. Energie, die neutral ist, solange ich sie nicht nutze und der ich dadurch, wie ich sie nutze, eine Richtung geben kann. Ins Positive wie ins Negative, aber es hängt davon ab, wie ich sie nutze.
Schön. Reich sein bedeutet für dich?
Freiheit und Ruhe.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Fast alles weitermachen wie bisher.
Vielleicht ein Café ein bisschen eher schon gründen.
Nee, noch nicht mal, weil ich will halt auch, also ich mache meinen Job einfach richtig, richtig gerne.
Ja.
Und ich würde vielleicht noch mehr irgendwie, also zum Beispiel halt Schulbildung und da irgendwie mich in einem Verein engagieren oder so, das noch mehr machen. Aber jetzt in meinem, also wenn es darum geht, was ich in meinem persönlichen Leben ändern würde, nicht viel. Ich hätte gern eine Wohnung mit einem Balkon.
Ja, das ist ja doch ein realistischer Wunsch, den du dir bestimmt irgendwann nochmal erfüllen kannst.
Ich denke auch,
auf jeden Fall mega schön, dass du sagst, du würdest bei dir selbst nichts ändern. Das heißt also, du fühlst dich ja pudelwohl in deinem Job und hast so deine Aufgabe, wie du eben diesen gesellschaftlichen Mehrwert auch schaffen kannst, wie du das am Anfang beschrieben hast, wirklich lebst. Und ja, jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute hier zu Gast bei mir warst und für den tollen Austausch.
Sehr gerne, vielen Dank an dich.
Und dann wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende.
Danke ebenso.
Dankeschön, tschüss Claudia.
Tschüss.
Ich hoffe, dass dir die heutige Interviewfolge gefallen hat und du wertvolle Impulse mitgenommen hast, um deinem Spaßstil und deinen Zielen wieder einen Schritt näher zu kommen. Wenn du dich jetzt gefragt hast, wer denn eigentlich die Sparheldin ist, dann hör doch mal in die erste Folge rein. Dort teile ich meine Mission mit dir und welche Einstellung ich zum Thema Geld und Finanzen habe. Außerdem spreche ich darüber, was Geld bzw. der Besitz von Geld bedeutet und welchen Einfluss Geld auf unser Leben hat. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast abonnierst und bewertest, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören und ins Sparen und Investieren kommen. Bis zur nächsten Folge, deine Sparheldin.